Liebe Zuhörer, Sie kennen dieses Geräusch bestimmt, oder? Wir lassen das nochmal so ein bisschen weiterlaufen, weil es einfach wahnsinnig inspirierende Klänge sind von Kaffeemühlen und Kaffeemaschinen. Denn heute ist unser Thema, wo wir ja gar nicht so dogmatisch Themen haben wollen, sondern einfach nur über die Dinge sprechen, die uns beschäftigen. Und das ist in dem Fall tatsächlich der Kaffee. Guten Morgen,
Silvio. Wo wir kein Thema haben wollen, das ist unser Thema. Guten Morgen. Also das ist, glaube ich, auch jeden Morgen für fast jeden das Thema. Ne? Eine meiner höchsten oder größten oder schlimmsten Entzugskuren war, eine Zeit lang ohne Kaffee auszukommen.
Heide,
das
nein.
Ist irgendwie so, als würdest du dir selber irgendwie ein Ritual wegnehmen. Oder es ist ja so ein Gesamterlebnis. Wobei ich es richtig, richtig erschreckend mittlerweile finde, was teilweise für mega schreckliche Kaffeequalitäten du irgendwo bekommst, und mich frage, warum muss ich dafür 3 oder 4 Euro bezahlen, und in der Relation, wie viel Geld ist das für die Brühe, die ich da bekomme. Und da bin ich bei weitem nicht snobistisch, außer bei Wein und Kaffee.
Bin ich bei dem, also wobei ich diese, die, also bei den Kaffeepreisen, das ist, du weißt, meine Italienliebe hat sowieso für meinen, hat meinem Kaffeekonsum nicht gut getan, dass viele in Italien sein. Weil immer wenn man nach Italien fährt, jeder kennt das, ne? Dann kommt man über den Brenner gefahren. Und dann wird am ersten Autogrill angehalten, weil ich immer noch der Meinung bin, dass es mit der beste Espresso oder Kaffee der Welt ist, ist der simple 1 Euro oder inzwischen 1,10 Euro, ich weiß es gar nicht mehr, Espresso vom Autogrill. Also ist meine.
Weißt du, warum da oder was der einer der größten Faktoren dabei ist? Und das ist wieder so ein typischer, da beißt die Katze sich in den Schwanz.
Ich glaube einfach, dass diese Katze im Schwanz, das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, einfach schlicht und greifend was mit dem Durchlauf zu tun. Also, dass die
ganz
immer
genau
die richtige Temperatur haben, weil das Ding halt einfach läuft. Ja.
Ja.
Und
würde man in der Regel seinen Kaffeepreis ein bisschen runterschrauben, mehr Kaffee verkaufen, die Maschine würde mehr laufen. Ist es auch egal, ob du jetzt dann, das ist natürlich nicht egal, aber ist es nicht so so immens wichtig, ob du jetzt eine 3 oder eine 8.000 Euro Maschine hast oder ob dein Kaffee irgendwie 40 oder 80 Euro kostet, sondern dass das Ding einfach am Laufen ist. Ich meine, du dann selber natürlich auch ein anderes Bewusstsein für Geschmack, für Crema, für alles herausbildest, als wenn du einmal am Tag oder einmal in der Woche irgendwie einen Kaffee rauslässt, also ein Espresso.
Ich muss dir an der Stelle eine technische Sache, ich weiß nicht, ob es liebe Zuhörer, ob sie ihn ausdrücken, aber der Silber klingt heute sehr laut. Vielleicht musst du vielleicht musst du gar nicht so schreien. Ich sitze hier in Hamburg, du sitzt in Dresden, aber wir können das über Kopfhörer machen, ja. Du musst nicht die Elbe runterbrüllen. Ich verstehe dich eigentlich ganz gut.
Würde ich dich jetzt vielleicht anflüstern oder würde versuchen, nicht so emotional zu sein?
Ah, herrlich. Ja, beim Thema Kaffee kann man durchaus emotional werden. Da bin ich total bei dir. Aber mit dem Laufen der Temperatur, ich merke das jeden Morgen, ne? Wenn ich hier die Maschine anmache, das dauert halt einfach, ne? Bevor da der erste vernünftige Kaffee rauskommt, ist ehrlich gesagt so eine Dreiviertelstunde weg. Also mit anmachen, dampfen lassen, dann bis das alles so die Temperatur kriegt. Und dann ist es meistens, dass ich tatsächlich der erste Kaffee leider dem Spülbecken überantworte, weil da irgendwie noch nicht so, weil ich immer so ein bisschen zu gierig bin und dann doch zu früh zur Kaffeemaschine latsche, die dann noch nicht ganz die richtige Temperatur hat und dann nur irgendwas rausgelaufen kommt und halt nicht so cremig schäumt.
Witzigerweise als Betreiber einer Weinbau- und Unternehmer muss ich auch sagen, es steht und fällt mit den Personen. Also ich hatte früher eine andere favorisierte Kaffeemarke, die ich auch nach wie vor favorisiere, die es auch seltenst in Deutschland gibt. Aber ich habe umgestellt, weil ich hier mit dem Leo von Sibielle in Dresden jemanden habe, der die Maschine dazu passend das Mahlwerk einstellen kann und den dafür passenden Kaffee liefert. Natürlich passt nur die Maschine auf seinen Kaffee, kleines Augenzwinkern, und nur auf seine
absolut, seine Malart. Guter Geschäftsmann.
Aber also Luigi, sein Vater und Leo, das sind für mich in der Tat richtige Kultfiguren, die Kaffee richtig leben. Und
der ist so wirklich
auch mal ein Geschichtchen dazu.
Der ist wirklich Luigi. Also ist nicht so,
Der heißt wirklich Luigi und der hat eine wahnsinnig spannende Geschichte. Die hat mir sein Sohn Leo mal erzählt. Also er kommt aus Sizilien natürlich, hat auch diese ganz typische, diese Patenart, also diese Stimme, dieses ruhige Sprechen, also trotz seines stetigen Kaffeekonsums, dieses so leicht oberflächliche oder diese leicht oberflächliche Stimmpräsenz, also wie so ein Pate. Und witzigerweise musste der wohl aus Sizilien oder hat sich für seine Familie dazu entschlossen, aus Sizilien zu flüchten, weil er nicht mit der Mafia kooperieren wollte. Ja. Hatte dort schon einen Kaffeeladen und so weiter und ist dann damals in den, keine Ahnung, frühen 90ern nach Deutschland gekommen, damals nach Ostdeutschland, Dresden, und hat hier in Dresden die Kaffeelandschaft, die gastronomische Kaffeelandschaft komplett aufgeräumt und ist hier so mehr oder weniger der Kaffeepate, wenn man so möchte. Also grundherzlicher Mensch, sein Sohn kann das wunderbar weiterführen mit seiner Schwester zusammen, aber absolute Kultfigur. Habt ihr bei euch auch so jemanden, der, also wo kriegst du deinen Kaffee her? Im Internet bestellt? Oder?
Also Hamburg ist ja ohnehin eine Stadt des Kaffees.
Des Kaffees.
Ja, des Kaffees. Ja. Man trinkt ja keinen Kaffee, sondern einen Kaffee. Und also meiner heißt nicht Luigi, sondern der heißt Giancarlo. Also der ursprüngliche Gründer dieses Benvenuto-Café. Und das sind gefühlt sind das hier so die Platzhirsche in der Gegend. Und das ist ganz lustig. Das ganz lustig ist, dass der immer kommt und die Maschinen irgendwie einbaut und sowas. Wir haben übrigens eine Rocket, falls das jemand anderes was sagt.
Die habe ich dir damals empfohlen, glaube ich.
Wir haben ganz lange diskutiert, ob jetzt eine deutsche oder eben nicht italienische. Und ich meine, ich würde mir auch eher ein deutsches Auto kaufen als ein italienisches. Das waren ja damals meine Worte. ist so, ja. Also du hast der Ferrari wird am Ende mehr Emotionen erzeugen. Ja, aber der funktioniert, dass er eben angeht, ist auch ein Happening, und dass er fährt, ist eben auch ein Happening, weil du eben nie weißt, wie lange der fährt, und so ein Porsche, den machst du an, der wird immer performen. Das ist immer ein absolutes Meisterwerk der Ingenieurskunst, aber ne, so. Und dann habe ich mich aber doch, also letztlich aufgrund auch deines Rates, dann eben, da haben wir uns hier für die Rocket entschieden, und die wurde gebracht von einem gewissen Shaham, also das ist ein ehemaliges Bandmitglied der Band Bros, also ich weiß nicht, wer das noch kennt. Und ja, also hier ist quasi hier wird in Hamburg wird der Kaffee und die Kaffeemaschine von Popstars gebracht. man kann das so sagen. Und ja, sehr lustiger, sympathischer Zeitgenosse und vor allen Dingen, ja, ein toller Kaffee. Aber die versorgen hier gefühlt alle, hier in der Gegend, alle Restaurants, Büros und sowas. Ja, super. Fahren auch wie sich das gehört, ne, mit so einem kleinen, wie heißen denn, Piaggio, mit so einem kleinen Dreirad-Dings
durch. AB, die Biene oder sowas irgendwie.
Wie auch immer. Ja. Also genau mit so einer kleinen Knatterkiste hier fahren die durch die Gegend. Also es ist schon, also es ist genau so, wie man sich das vorstellt. Und gut, die leben es auch, finde ich, was auch Bombe. Machen einen eigenen Kaffee und so weiter und so weiter und so weiter. Also ich bin,
Woher weißt du, dass er Mitglied der Boy, ich meine, du bist ja jetzt auch nicht so in die Boyband-Business drin, oder?
Nee, null.
Ja. Oder musst du ihm Autogramm geben, bevor...
Nee, das hat mir lustigerweise ein Kollege des Norddeutschen Rundfunks, der hier auch in der Gegend wohnt und der stets wahnsinnig informiert ist. Und wir haben die Kinder, unsere Kinder gehen in die, seine Tochter und mein Sohn gehen in die gleiche Klasse, und da gibt es Überschneidungspunkte bei abendlichen Getränken oder Restaurantbesuchen. Da wird sich ausgetauscht, und da man hier nun quasi in einem Kiez wohnt, wurde mir, da habe ich nur erzählt, ja Mensch, ja, wusstest du denn das? Und ich so, nee, auf keinen Fall. Also ich bin natürlich jetzt, weil ich natürlich nicht, also die waren ja so um 2000, war das ja so eine große Band, ja, also da war ich ganz weit weg von, ich war nie bei solchen Bands, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Insofern, kann man hier überall viel, viel lernen.
Ferner dessen, wenn man einmal so erfolgreich ist, kann man von den Späteinnahmen noch leben, oder ist das dann durch das Thema?
Nee, ich glaube, das ist, wenn du jetzt mal zum Beispiel auf diese Band Bros guckst, also du hast ja, also sowas, ich weiß nicht, also Ross Anthony, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, oder so Giovanni Zarella, das sind Leute, die kamen mit der Band, ja, und sind halt irgendwie noch geblieben, ja, und die anderen sind, also in dem Showbiz, die anderen sind halt haben was anderes gemacht. Das hast du ja ganz oft. Also gerade diese Bands, und guck mal auf die, wie heißen die alle hier? Justin Timberlakes und hier Take That, wie heißt der Bengel?
Robbie Williams.
Da gibt es immer ein, zwei, die aus diesen großen Bands kommen, ja, oder Mark Wahlberg, wie hieß das Ding, New Kids on the Block oder irgendwie sowas. Da gibt es einen, der wird richtig was draus, dann auch im Nachgang, und der Rest versackt dann so irgendwo. Entweder Reichtum oder der Erfolg irgendwie ein bisschen zu Kopfe gestiegen ist, oder die dann, oder eben klar sagen, nee, das will ich alles gar nicht mehr. Da gibt es ja sehr viele Beispiele. Oder guck dir, wie heißt sie, Britney Spears, da hat ja auch ganz viel nicht funktioniert. Und wobei die kamen, glaube ich, alle von Disney, ne? Das ist aus diesen Disney-Shows.
Fragst du da wirklich den Falschen?
Ja, anyway, also ja, das ist auch jetzt ganz, ganz dünnes Eis, auf dem ich mich bewege.
Kann dir sagen, was die vielleicht bei den Premieren getrunken haben, aber nicht, was die Premieren selber bedeutet haben. Aber ich dachte, dass die noch irgendwie Spätzahlung von der GEMA kriegen oder irgendwelche Tantiemen, die da irgendwie noch nachrutschen, die eigentlich alle nicht mehr arbeiten müssen, wenn du einmal so auf dem.
Also das kommt auf den Vertrag an, ja. Also Geld kriegst du von der GEMA ja vor allem dann, wenn du ein Schöpfer bist, sprich wenn du den Text geschrieben hast oder wenn du die Noten geschrieben hast. Als Interpret gibt's auch Geld, zweifelsohne, aber das kann ja immer wer anders singen, ne? Wenn ein Song gut ist, dann wird er von irgendwem gecovert, dann kriegst du aber eben als derjenige, der das ursprünglich mal in Noten und Worte gefasst hat, kriegst du andauernd Geld, der das mal gesungen hat, dann eben nicht nur bei der Aufführung eben genau dieses Werkes. Also dann kommt es ja auch darauf an, welche Verträge es diese Bands, wo die Leute ganz jung geholt werden, da lebt es ja auch eher davon, dass du einen pfiffigen Manager oder Label hast, die natürlich dann einen Vertrag machen, der eher so zugunsten des Managers ausgeht, weil der sagt, na pass mal auf, ich habe die Power, ich habe die Connection, Netzwerk, alles, du hast gar nichts, aber ich baue dich auf, ja, und dann bist du weltberühmt. Und der Preis ist, dass du halt jetzt nicht ganz so ein hohes Honorar kriegst, sondern da ich eben ein bisschen, ne, so diese typischen Dinger, wie das eben immer läuft. Insofern ist es da eben die Frage, was haben die da draus gemacht oder wie sind diese Verträge gelaufen? Und da würde ich jetzt bei diesen ganzen Boybands, kleinen Bands, und ich meine, Bros, das war gar keine Boyband, ne, sondern es hieß ja, glaube ich, Brothers and Sisters, also da waren ja auch Mädels dabei. Insofern, ja, also keine Ahnung, wie da die finanziellen Verhältnisse sind. Ich habe das Gefühl, dass es hier dem Kollegen Ross Anthony und dem Giovanni Zarella, die ja noch viel in den Medien auftauchen, oder das heißt noch auftauchen, die ja Shows haben etc., dass es denen, glaube ich, ganz gut geht. Und auch der dass der irgendwie fit ist. Also der, dem geht's doch gut. Der ist fröhlich. Wunderbar.
Cool. Also, und trinkst sonst einen Kaffee. Aber demnächst können wir ja fast auch Kaffee in Deutschland erwarten, oder? Oder rechnest du da? Also ich finde es erschreckend, wenn ich jetzt mein, keine Ahnung, Decanter News oder was auch immer aufmache oder eben auch allgemein die News in Sachen Wein betrachte, dass jetzt schon Mitte August Wein gelesen wird. Hast du es gehört? Hast du es mitbekommen?
Absolut. Es hat uns auch tief getroffen, weil so ein bisschen meine Ferienplanung da dran hing, weil wir eigentlich die Herbstferien auf dem Weingut verbringen wollten.
Also die fast durch, ne?
So mit der Spätlese. Die sind da durch. Da ist jetzt Feierabend. Also es ist jetzt.
Aber kannst du dir das vorstellen? Also Mitte August, ich finde das so, das hat mich richtig, richtig doll mitgenommen. Also es hat sich damit um 2 Monate verlagert. Also Klimakrise ist, glaube ich, absolut nicht mehr wegzudiskutieren, oder?
Nee. Ja, es ist völlig absurd, irgendwas wegdiskutieren zu wollen. Also nach diesem Sommer, der ganz Europa so ein bisschen im Würgegriff des Feuers gehalten hat. Das hat augenscheinlich, das ist nicht nur Wetter, das ist tatsächlich schon Klima. Und genau die Weinbauern, also alle die tatsächlich Landwirte sind in der einen oder anderen Art und Weise, denen brauchst du keinen Kram erzählen. Die sagen dir ganz klar, nee, pass mal auf, sieht so und so aus. Und da, wir haben die Probleme, und zwar massiv.
Auch schon seit Jahrzehnten. Also egal wo, ob ich jetzt, keine Ahnung, in Kalifornien unterwegs war und dort ganz massiv mitbekommen habe, wie die um jeden Tropfen Wasser kämpfen, auch teilweise die Regierung relativ stark gegen die kämpft, weil sie andere Prioritäten einfach für das Wasser sehen derzeit als die Landwirtschaft. Als eben auch hier in Deutschland, wo es ja viele, viele Jahre nicht wirklich wahrgenommen wurde. Und jetzt war dieses Jahr noch extremer als die letzten extremen Jahre. Aber hier macht man sich ja auch schon seit Jahren Gedanken, ob man nicht irgendwo in den Weinbergen irgendwelche Riesenbehältnisse aufbaut, wo man das Wasser des Winters sammeln kann. Der Witz ist dabei nur, im Winter regnet es auch nicht oder schneit oder sonst irgendwas. Also es ist ja... Also Wasser derzeit ein absolutes Riesenproblem.
Absolut, absolut. Ich habe das jetzt also in Italien, und ich bin schon seit vielen, vielen Jahren in Italien, in der Toskana, in der es bekanntermaßen viel regnet, geregnet hat. Die Wälder sind, wie man so schon sagt, furztrocken, als wir jetzt da waren. Es brannte jeden Tag, ja, da hast du den ganzen Tag so einen Brandgeruch in der Nase. Auf dem Auto hast du wie nach einem Vulkanausbruch ganz täglich immer so eine Ascheschicht. Und so für die Kinder ist das schon relativ, also andauernd Hubschrauber überm Kopf, die in den Waldgebieten eben suchen oder eben direkt beim Löscheinsatz sind. Das sind so eine neue Realität, an die man sich, ich will nicht sagen, gewöhnen muss. Aber das, ich meine, früher waren Waldbrände in dem Ausmaß ja was, also das ist mal passiert und um Gottes Willen. Aber inzwischen ist das ja auch, bei euch in Sachsen war das ja noch nicht besser.
Ja, also da eher erschreckend. Was ich halt parallel dazu wahnsinnig überraschend erschreckend finde, ist die Hektaranzahl, die da bei nahezu jedem Waldbrand, egal ob in Bordeaux, ob in Australien, ob in Kalifornien, ob hier in Sachsen oder in Brandenburg oder im Grunewald oder wie auch immer, vernichtet wird, das multipliziert sich ja ähnlich der Neuverschuldung, die es da alljährlich gibt. Also es ist ja, früher hat man in Milliarden geredet, jetzt mittlerweile in Billiarden und so eben bei den Hektaranzahlen auch. Früher waren es irgendwie 10 Hektar und jetzt mittlerweile sind das ja Tausende von Hektar, die da täglich vernichtet werden. Also es ist wow. Lässt mich stutzen, lässt mich auch richtig traurig werden.
Also welche, wir müssten jetzt ja gefühlt mal so ein Winzer dazuschalten, also welche Konsequenzen hat denn das? Also wie sehr müsste dann so ein Weinberg verändert werden? Müssen hier, also es ist ja auch in Deutschland eine große Veränderung spürbar, weil welche Sorten angebaut werden. Gibt es jetzt Sorten, die man auch komplett ausmustern muss, weil die einfach gar nicht mehr diese Sonnenresistenz haben? Welche Konsequenzen hat das eigentlich?
Zum einen hast du allgemein in deiner Weinbergsarbeit ganz andere Ansätze. Also früher ging es ums Entlauben, damit du möglichst viel Sonneneinstrahlung auf die Trauben hast, dass du teilweise eben, wenn es regnen sollte, du eine gewisse Durchlüftung hast, dass sich eben keine Schimmelpilze bilden und so weiter, brauchst du ja teilweise gar nicht mehr. Also da musst du eher die Trauben vor Sonnenbrand schützen, beziehungsweise musst eben auch schauen. Du sagst ja bei einer Traube im Allgemeinen, dass du diese 100 Tage Reifeperiode mindestens brauchst. Die ist ja so, also die Reifperiode ist ja zurzeit so dermaßen schnell durch, weil du eben eine erhöhte Photosynthese oder eben verschiedene Vegetationsphasen wesentlich beschleunigter dort vorfindest in der Traube oder in der Sorte selber, als es vor 20, 30, 40 Jahren dann letztlich war. Ich erinnere mich an manche Jahrgänge wie 2003 oder manche warmen Jahrgänge, wo du eben die frischesten Weine bei irgendwie 13, 13,5, 14 Volumenprozent gesehen hast. So war es dieses Jahr oder wird es dieses Jahr teilweise eben, auch jetzt haben die Winzer damit gelernt, teilweise umzugehen, versuchen eben dann auch anders reifende Pflanzensorten anzupflanzen, wenn sie eben Neupflanzungen planen, auch gar nicht mehr so in die Berge zu gehen, gar nicht mehr so in eine ganz extreme Süd-Süd-West-Ausrichtung zu gehen, sondern die Reben teilweise weg von der Sonne, also gar nicht mehr hin zur Sonne, sondern weg von der Sonne zu planen und eben auch die Anordnung innerhalb eines Weinberges ganz anders zu planen, als es eben früher war. Sich aber eben auch auf verschiedene andere Wetterextreme einzustellen, die ohne Frage kommen werden, sei es eben verschiedene Frostphasen, sei es Hagelphasen. dass die eben anders in einem Weinberg schon eingeplant werden und man damit anders rechnet. Also dann natürlich Problem Flüssigkeit als solches. Also bewässern ist ja in vielen Bereichen erlaubt, beziehungsweise viele Winzer greifen darauf zurück. Andere verweigern es konsequent. Die Entnahme bei Flüssen oder öffentlichen Gewässern ist nicht mehr ganz so präsent oder ganz so erlaubt. Also es verändern sich ganz, ganz viele Dinge, so gerade in den letzten 1, 2, 5 bis 10 Jahren. Und es geht so weit, dass sich das alles um 300, 400, 500 Kilometer bis 1000 Kilometer gen Norden verlagert. Also dass man sagt, in 50 Jahren finde ich die typischen Weine, die heute in Bordeaux angebaut werden, ganz woanders, als ich sie heute finde. Und Cool Climate, was gerade auch in Sachsen so ein Riesenthema war, ist gerade auch nicht mehr so so leicht zu finden, gerade in Sachsen. Da versucht man auch damit weiter gen Osten zu gehen oder weiter gen Norden zu gehen, um diese eigentlich typischen Weine, die jetzt gerade die Region hier oder eben die den Norden, die Deutschland eigentlich ausgezeichnet haben, um die Weine noch überhaupt produzieren zu können. Das eben in einer Gesamtsituation, wo leichtfüßige Weine en vogue sind, also mit wenig Alkohol, mit einer gewissen Lebendigkeit und so weiter.
Macht das, meine simple Frage, macht das den Wein teurer?
Ich denke, das Wasser als so, also im Prinzip wird ja alles im Augenblick nicht günstiger. Die Grundausstattungen sind ja schon teurer geworden. Also Flaschen werden teurer, Korken werden teurer. Dadurch, dass die Energie teurer wird, da ist wahrscheinlich der Wasserfaktor dabei das kleinste Problem, kann ich mir vorstellen. Aber ja, der VDP hat bekannt gegeben, dass deren Preise um noch nicht feststehende Prozent steigen werden und da passiert einiges. Ja, Wein wird teurer, aber eben wahrscheinlich im normalen Zyklus jeglicher Dinge. Riesenthema natürlich Mindestlohn, der durchaus berechtigt ist, der vielen auch sehr, sehr gut tun wird, aber natürlich durch diese 10-20%ige Steigerung kannst du das natürlich in diesem Billiglohnsegment, sprich Weinlese, Weinbergsarbeit und so weiter, auch gespiegelt finden.
Gut, hinzu kommt die Inflation dieses Jahr und natürlich ist es sicherlich irgendwelche Dinge, die durch den Krieg und andere Dinge auch teurer geworden sind. Also der Wein im kommenden Jahr wird teurer werden.
Ja, allgemein Transportkosten auch. Also es ist natürlich ein Riesenthema. Ich habe witzigerweise aus dem Hamburger Hafen eine Palette mit Kapern und Oliven holen lassen, hatte da meinen Transporteur, den ich da seit Jahren mit beauftrage. Also wir nehmen so zweimal im Jahr nehmen wir eine Palette mit Kapern und Oliven. Und habe gesagt, hier so, Atze, hol mal wieder ab. Und normalerweise habe ich da für diese Palette einen zweistelligen, zwar im oberen Bereich, aber einen zweistelligen Betrag bezahlt. Mittlerweile ist es das Achtfache gewesen. Also dummerweise habe ich mir kein separates Angebot eingeholt, trotz eben auch bewusster Wahrnehmung, dass die Benzinpreise gestiegen sind. Als ich die Rechnung gesehen hatte, dachte ich, mich haut's weg. Und sowas geht natürlich dann auch beim Weinpreis. Also die wenigsten Weine werden ja direkt ohne Transport getrunken. Also die meisten Weine werden ja transportiert. Und daher wird das ein riesen Thema. Daher kannte ich eventuell an dieser Stelle und in diesem Gesamtzyklus vielleicht dazu animieren, was mir spontan einfällt, vielleicht doch hin und wieder sowohl als Produzent, mag das einer hören, als eben auch wir als Konsument, was in den nordischen Gefilden schon gang und gäbe ist, auf Bag-in-Box umzusteigen. Was gerade für Alltagsweine ein Riesenthema ist. Hast du bei dir zu Hause jemals Bag-in-Box gehabt? Ich meine, du bist auch kein Wenigtrinker. Und so eine 3-Liter-Box wäre ja für dich
auch ist für einen Abend
ein schönes enorm. Abendmaß, genau. Wenn keiner mittrinkt.
Also, ja. Gab es ab und an mal, kann ich jetzt nichts Negatives zu sagen. Also ich stehe dem auch grundsätzlich offen gegenüber bei diesen Alltagsweinen. Gerade wenn eben auch so, wenn es Richtung Feste und Besuch und also wo dann eben weiß, dass ein bisschen mehr getrunken wird, wobei natürlich die ja gerade durch ihre spezielle Art ja wahnsinnig lange haltbar sind. Ist absolut, wird ein Thema werden. Also es ist praktisch, wenn du das da im Kühlschrank so hängen hast, dann kannst du direkt da raus zapfen. Er hat wahnsinnig viele Vorteile. Ich habe jetzt nur, also das Einzige, was ich so gemerkt habe, jetzt so Weine, die ich fetzig finde, gibt es nicht in den, nicht immer zwangsläufig in solchen Boxen.
Da könntest du die Frage, Thekenwissen zum Beispiel mit einspielen. Also wie lange ist so eine frisch geöffnete Bag-in-Box-Packung haltbar? Und da fand ich es überraschend, dass du da bis 10-12 Wochen von partizipieren kannst. Und da sollten 3 Liter eigentlich mal getrunken sein. Sonst ist es kein würdiger Zuhörer des Podcasts.
Nee, absolut nicht. Was ist denn da los? 10 Wochen an 3 Litern. Es ist eine total coole Sache. Aber wie gesagt, wie viele gibt es denn von den großen Weingütern, die ihre, zumindest mal die Trinkweine, so die Tafelweine gefühlt, in den Boxen gibt?
Leider, also viel zu wenige, und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sich da einige zu animiert führen, sowas eben abzufüllen. Klima ist da ein riesen Thema mit bei. Natürlich kann man die nicht länger als 2 Jahre aufheben, maximal, weil dann irgendwann reagieren die Säuren des Weines mit den auch beschichteten Oberflächen und ähnlich wie der PET-Flasche oder was auch immer, wo wir Wein natürlich auch nicht drin sehen wollen. Sollte Wein darin nicht gelagert werden, sondern das ist eben ein Kurzzeittransportmittel. Aber 98% aller Weine, die abgefüllt werden, werden ja ohnehin innerhalb eines Jahres getrunken. Und somit ist das eigentlich mehr als zeitgemäß. Also ich kann dafür, wie du immer so schön sagst, werben, bitte mehr in Back-in-Box abzufüllen, gerade im unteren Preisbereich. Das spart nicht nur Rohstoffe, es spart eben nicht nur Transportwege oder Transportsituationen. Es ist mega, mega praktisch und sollte eigentlich mehr als zeitgemäß sein. Und ein weiterer Punkt, eben dann vielleicht auch einen Schritt weggehen von diesen extrem mega macho, ich habe einen Hals voll dicken Flaschen. Es gibt ja gerade so aus Süditalien, kennst du diese Primitivo-Flaschen, wo allein schon die Flasche 2 Kilo wiegt?
Genau, die wiegt einen Zentner. Und da ist noch eine, Macho ist das eine, und das andere, ich habe eine Diskussion gehabt, jetzt am Wochenende lustigerweise, über genau das Thema. Warum ist kommt Wein nicht in einer Pfandflasche daher? Warum schmeißen wir die weg?
Gab's ja und gibt's ja teilweise in so aktiv trinkenden Weinregionen wie Rheinland-Pfalz oder im Rheinhessischen hast du ja immer noch deine Literflasche in diesen typischen Holzkisten, wo du deine 5 bis 30 Cent dann wiederbekommst, wenn du die Flasche abgibst oder beziehungsweise die teilweise auch aus Anstand zurück zum Winzer bringst und die da gesammelt werden. Also es gibt auch in diesem System, und ich verstehe es auch nicht, warum es das nicht im Öffentlichen gibt. Keine Ahnung. Also es wäre mehr als vernünftig, aber wahrscheinlich, weil es so viele verschiedene Systeme gibt. Das wäre für mich eine Erklärung, wo man einfach sagt, damit müsste ich auch die Flasche wieder normen und kann sie halt nicht einschreddern wie bei der Plastikflasche, um sie weiter zu verarbeiten.
Also es gibt doch, ist das doch maximal eine Handvoll von Weingrößen, die jetzt so in den Rewes, Edekas und weiß der Kuckuck was so kursieren. Das ließe sich doch machen. Also klar, es wird jetzt schwer mit diesen ganzen Sonderformen. Jeder will sich natürlich auch abheben etc., gar keine Frage. Aber jetzt für die von uns auch Bag-in-Box zitierten Trinkweine wäre das doch absolut, weil das sind ja dann auch die Weine mit den Mengen. Also jetzt die 3 Magnum, Doppel-Magnum-Flaschen, die da im Jahr getrunken werden, die fallen da jetzt vielleicht nicht, glaube ich, nicht so stark ins Gewicht. Aber der ganz normale Weißwein, Rotwein, der getrunken wird, warum machen wir das nicht? Ist natürlich blöd, wenn wir die Frage jetzt hier so in den Raum stellen und eigentlich überhaupt niemanden adressieren können. Aber vielleicht hört das hier irgendwer, der irgendwie da was Schlaues zu sagen hat.
Na, Erklärung gibt es dafür viele, weil diese Flaschenfüllmaschinen natürlich sensibelst eingestellt werden müssen, dass du eben auch diese genormte Füllmenge hast. Und wenn du da mal so eine Flasche und so eine Flasche durchschießt, da gibt es schon Erklärungen für. Aber ich glaube, der Markt hat relativ stark bewiesen, damals mit der Umstellung des Dosenpfandes. Kennst du oder kannst du dich an den Schraufschrei erinnern, wir müssen für eine Dose, keine Ahnung, x Cent Pfand bezahlen und ist sowas. Aber letztlich irgendwann wird der Markt sich da beugen und so eben auch bei den Weinflaschen, dass damit ein Umlauf generiert wird. Aber ich weiß auch nicht, und das ist immer so die Sache mit Halbwissen oder ich habe mal gehört oder sonstiges, ob Pfandflaschen wirklich so viel effektiver wären oder ob dieses Altglassystem, was wir haben, ob das nicht schon effektiv genug ist. Ich weiß es nicht. Also da.
Also sicherlich eine gute Frage.
Müsste man sich informieren, bevor
wir hier schlaue Thesen. Das stimmt. Also wir ziehen den Vorschlag und die Forderung zurück. Dennoch habe ich mich das gefragt und wir werden dieses Thema bei zu späterer Stunde nicht, aber zu späterer Gelegenheit nochmal aufgreifen, wenn wir entsprechend informiert sind. Aber da werde ich mich mal zu schlau machen, weil mich das wirklich, wirklich interessiert.
Also ich glaube, sowas ist für dich als Journalistin auch immer wahnsinnig interessant, da
eine Aufgabe
dann einfach auch tiefer zu greifen, ja.
Tiefer zu bohren und zu recherchieren, wie es so schön heißt.
Sucht man sich das aus als Journalist, dass man sagt, hey, das Thema ist jetzt was für mich, da will ich sofort einen Bericht draus machen und die in irgendjemand verkaufen, oder wird man dazu berufen? Also ist man da der Dude innerhalb eines Senders, der den ganzen investigativen Quatsch dann irgendwie realisieren muss?
Na gut, grundsätzlich muss ja mal unterscheiden, bist du jetzt so freier Journalist, also bist du irgendwie einfach in der Weltgeschichte unterwegs, sitzt irgendwo in deinem Kämmerchen und bietest anderen, also Medien, also Zeitungen, irgendwelchen Internetformaten oder Fernsehen dann jetzt Sachen an, dann bist du natürlich völlig frei in dem, für was du dich interessierst. Dann sagst du ja, hab die und die Idee, und dann sagen die Spitze, dann machen wir uns mal eine Geschichte dazu. Und dann fängst du an, da ganz tief zu recherchieren oder hast die Geschichte vielleicht schon fertig. Das ist gerade bei diesen investigativen Nummern oder wenn ich wirklich was rausfinde und so, schon eher so, dass du da schon was in der Hand hast und dann quasi bei einem sendenden oder publizierenden Medium auftauchst. Aber sonst bist du natürlich, sitzt du in so einem Sender und dann wird dir gesagt, was du zu machen hast. Und da entscheidest du dich ja letztlich für bestimmte Redaktionen. Also dann bist du meinetwegen einfach so ein Kollege, der die Tagesschau beliefert aus der Weltgeschichte oder aus dem Bundesland wie Sachsen oder aus Hamburg. Oder du bist beim Politmagazin, sei es jetzt ein Fakt oder wie auch immer das, oder Monitor oder Panorama, wie es in AD, ZDF eben alles so heißt. Und dann gibt es nur diese tägliche Nachmittagsinformation, die ja irgendwie auch gebraucht wird. Da wird es dann schon so ein bisschen bunter. Oder aber du wirst Sportjournalist, weil ich mich immer so ein bisschen schwer tue mit dem Begriff Sportjournalist. Das sind eher so Sportreporter. Da geht es natürlich viel um Mitfeiern, Mitfiebern. Und außerdem kriegen die ja auch immer auf die Mütze, wenn sie mal eine freche Frage stellen. Wie man ja an dem Kollegen Groß gemerkt hat, der nicht mochte, dass der Kollege da eine kritische Frage gestellt hat. Beziehungsweise eine so latent miesepetrige. Und da kann ich den Groß sogar so ein bisschen verstehen, weil wir Deutschen ja wirklich immer so drauf sind, dass wir müssen immer irgendwas Schlechtes finden. Also ich finde,
aber fandest du sein Verhalten, fandest du es akkurat oder fandest du es jetzt auch schon ein paar Tage her und dreimal
jetzt nicht,
ist
nicht,
alles runtergespült worden, aber verstehst du das jetzt aus Rookie-Sicht, die du ja immer sein möchtest?
Also jetzt mal nicht böse, aber es ist ein Fußballer, ja. Also es ist jetzt, also ich erwarte jetzt nicht von dem, dass der, auch wenn er in der Öffentlichkeit steht, sich immer politisch korrekt verhält und dass er alles fünfmal überlegt, was er macht. Im Gegenteil, ich finde es gut, wenn Menschen einfach reagieren und irgendwie insofern, ja, war da, ich fand das so mittelscharmant, ja, und ein bisschen, irgendwie auch so ein bisschen albern. Ich kann seine Idee verstehen, ja, zu sagen, Mann, ihr müsst immer das Haar in der Suppe suchen und wir haben doch hier gerade so viel erreicht und was soll denn jetzt diese dämliche Frage? Aber auf der anderen Seite erwarte ich natürlich von einem Menschen, der eben nicht nur Fußballer ist, sondern eben auch ein Mensch ist, der in der Öffentlichkeit steht, der ist Nationalspieler etc., dass er da so ein bisschen milder und mit ein bisschen mehr Langmut an sowas rangeht und dann vielleicht einfach mal schnieft und sagt so, na gut, auch die Frage beantworte ich und dann kommt da irgendwas raus, als dann so rauszuplauzen, hier den Mist, kannst mich mal, tschüss, gehe. Ist, ja, hat dann natürlich auch alle so ein bisschen überrascht, hoppala. Und ob die Frage sein musste, weiß ich nicht. Die Antwort musste es irgendwie auf jeden Fall nicht. Wurscht, also das, wobei, das Schlimme ist ja, dass ja wirklich, also was man jetzt auch an uns beiden merkt, wir reden darüber, das ist in der Gesellschaft oder in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Es ist eine fucking Antwort auf ist eine dämliche Antwort auf eine dämliche Frage, ja. Und das geht nur um Fußball. Ja, wenn die Menschen sich mal wirklich über andere Dinge so aufregen würden, dann würde, also das wäre besser. Ja, und es ist wirklich.
Und daher frage ich mich, warum so wenig über Klima zum Beispiel geredet wird. Also es ist schon immer ein Thema. Aber es ist kein tiefgreifendes Thema, jetzt in der Winzerschaft.
Nee, weil es kompliziert ist.
Man und redet also, man und.
Also es ist, ich beschäftige mich gerade viel mit solchen Themen. Wir sind hier mit so Meeresthemen, da sind wir an einer großen Sache dran. Und tauche da gerade ganz tief in diese Materie ein und bin mit den Leuten da zugange und auch so wissenschaftliche Ergebnisse. Da wird dir schon Angst und Bange, wenn du nämlich dich damit befasst. Hm. Aber nun ist nicht jeder, nicht jeder Fußballfan ist automatisch auch ein Wissenschaftler. Um es jetzt mal so zu formulieren. Also da geht's, nicht jeder hat den Anspruch, sich tiefgründig mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen. Ja, und wenn man so über Klima nachdenkt, dann ist das irgendwie so, ist kompliziert. Ja, beim Fußball ist das ja einfach, finde ich doof, finde ich gut, ist ein Tor, ist kein Tor. Also es ist eine schöne, und das glaube ich, deshalb ist Fußball auch so beliebt, ist eine ganz klare Sache. Ja, da kommt noch so diese lokale Identifikation dazu. Also ich komme irgendwie aus, weiß nicht, ich komme aus Berlin, bin aber nach München gezogen und um so mein Heimatgefühl noch zu verdeutlichen, bin ich jetzt irgendwie Hertha oder Union-Fan. Okay. Aber mehr muss das ja nicht leisten. Ja, wenn du dich mit Klima auseinandersetzt, mit all den Folgen, dann musst du, das ist viel, ja, und es ist kein, Fußball ist auch so ein Gesprächsthema, kannst du überall rausholen. Geht mir auch so beim Reisen so, ja, wenn du in der Weltgeschichte unterwegs bist. Also wie oft ich das erlebe, dass du am Ende des Planeten kommst, dann merken die, dass du Deutscher bist und dann kommen die an mit dem Daumen hoch, neuer. Oder irgendwie, oder was auch sehr beliebt ist übrigens, also immer noch ist Beckenbauer. Kommt immer, ja, Franz Beckenbauer. Okay, alles klar. Und das verbindet, ja. Ich weiß noch, wir sind nach Brasilien kurz nach der WM damals und so, und dann kamen so ein paar brasilianische Jugendliche irgendwie und guckten uns ganz grimmig an und wir haben dann so jubilierend so dieses 7-1 denen gezeigt, da haben die richtig böse geguckt. Am Ende haben wir dann mit denen in der Schenke gesessen und irgendwie im Bier und jeder hat eben erzählt, mit welchen Emotionen das damals verbunden war, dieses Spiel und was das bedeutet hat, und da wusste jeder noch genau, was jeder zu welchem Tor irgendwie gerade gemacht hat, gerade auf seinen Fußnagel geguckt oder an die Wand gestarrt oder die Mutti angerufen. Also irgendwas, da sind ganz viele Emotionen dabei und diese Emotion ist bei einer Klimadiskussion nicht dabei, außer eben bei diesen ganz engagierten Menschen, denen wirklich klar geworden ist, was das bedeutet. Und da habe ich jetzt in Lissabon zum Beispiel, da haben wir neulich schon über Lissabon geredet, auf der UN World Ocean Conference, da habe ich Leute getroffen. Unglaublich, also ausnahmslos junge Leute, die Klima und, sagen wir mal, Umweltschutz oder den Schutz unserer Erde, muss man vielleicht eher so formulieren, zutiefst emotional betrachten, weil die für sich selbst wirklich verstanden haben, welche Konsequenzen das hat. Da habe ich Jugendliche getroffen aus so Samoa, also von aus maritimen Kulturen, von Inselstaaten, für die das ja alles nichts, also die ging ja da um Meeresschutz, wo Meeresschutz für die ist diese Klimaerwärmung und der steigende Meeresspiegel kein abstraktes Konstrukt, was irgendwie einfach nur dazu führt, dass der Strand auf Malediven so ein bisschen kürzer wird, ja, und dann oder irgendwie es ist irgendwie vom schicken Pfahlhaus zur Wasseroberfläche eben kein Meter mehr ist, sondern es ist eben jetzt nur noch 90 Zentimeter. Für die bedeuten dann 10 Zentimeter oder eben auch 2-3 Zentimeter richtig viel auf diesen Inseln, die sich teilweise nur einen halben Meter aus dem Meer erheben. Und die sind da voller Emotion dabei, weil die das halt für sich selbst greifen können, ja. Und finde ich, was noch nicht so richtig geschafft wurde in der Öffentlichkeit, ist das irgendwie greifbar zu machen. Und deshalb bleibt das für viele abstrakt. Und deshalb fehlt da eben auch die Emotion, das große Interesse, das damit auseinandersetzen, dass die Politiker vor sich hertreiben mit Forderungen und Wünschen. Ja, du hast halt auf den, gerade diese Fridays for Future Bewegung, ja, das haben auch, tun halt viele ab als so, naja, da machen die Kids so ein bisschen fratterfrei und naja, gut sollen sie machen, und dann, ja, demonstrieren da irgendwie. Und hat dieser ganzen Diskussion so ein bisschen sowas Kindhaftes, ein bisschen was Infantiles irgendwie beschert, was ja totaler Quatsch ist, weil die haben halt für sich erkannt, dass das ihre Erde ist, auf der sie leben wollen, sollen, müssen, können, die aber gerade von den Alten, die es irgendwann nicht mehr gibt, gerade kaputt gemacht wird. Und die führen natürlich, weil sie das für sich selbst greifen können, diese Diskussion emotional. Fern von Fußball.
Ich Ich finde aber greifbarer als im Augenblick kann es fast gar nicht mehr werden. Also wir haben auf der einen Seite die eine oder andere Katastrophe, ein Tornado fährt quer durchs Land, was früher auch undenkbar war. Also es ist, das Klima ist ja in dem Sinne richtig greifbar und es ist nicht nur, oder ist dann nicht umso mehr deine oder eurer Zunft entsprechend, sowie auch unserer Zunft entsprechend und jedes Einzelnen entsprechend die Aufgabe, allgegenwärtig darüber nachzudenken und das
bin ich völlig bei dir.
Um die greifbar zu machen. Und jetzt zum Beispiel, gerade um deine Sparte zu reden, nicht darüber zu philosophieren, mit welchem Verkehrsmittel, ob mit dem Boot oder mit dem Zug Greta zu der XY fährt, sondern warum sie da hinfährt und eben auch für unsere Seite, warum eben jetzt der Riesling nicht mehr so knackig und kernig ist, sondern warum er jetzt einfach anders schmeckt. Also da sollte das Bewusstsein bei uns allen irgendwie.
Es greift ja in den Medien so ein bisschen dieses Kommentieren um sich, ne? Also irgendwie Kommentar vom Chefredakteur von da und da oder Chefredakteurin von da und da. Wo ich mir auch denke, Leute, also kommentiert nicht, berichtet, ja, also irgendwie dann irgendwelche persönlichen Meinungen spielen gar keine Rolle und dann kommen ja auch so Kommentare dann zustande, wo halt an so einer Greta Thunberg herumgekrittelt wird, ja, und da geht's auch nur um und was die nicht alles, ey, das ist ein junges Mädchen ist diejenige, die einen großen Impuls gesetzt hat für diese Klimadiskussion. Zweifelsohne. Warum waren das keine von uns benannten bestimmten Politiker oder andere, sondern warum musste das, dann fällt uns nichts anderes ein, als an diesem Mädel rumzunörgeln, auch die Medien. Das ist, ich will mich jetzt hier nicht ereifern, aber das ist unerhört, ungezogen und ungehörig. Egal, ob ich die jetzt, ob ich Greta Thunberg leiden kann oder nicht, oder ob die mich leiden kann oder nicht, spielt auch völlig überhaupt gar keine Rolle. Aber ich habe zutiefst Respekt, dass die aufgestanden ist und gesagt hat, hier, Leute, meine Stimme und das kann auch alles nicht wahr sein. Und dann gibt's Journalisten, Meinungsmacher, muss man dann ja schon fast sagen, die dann sagen, ja, das Mädel, wie die sich da eifert, was soll denn das? Ganz, ganz tragisch und bin total bei dir. Es ist, muss die Aufgabe der und da sind wir wieder bei Wein und Weltfrieden, doch oft diskutierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Es muss die Aufgabe gerade dieser Medien sein, aufzuklären und zu bilden, was Klima betrifft. Wenn denn nur aufgeklärter, gebildeter Bürger begreift diesen großen Zusammenhang, die großen Konsequenzen, all das, wenn er eben nicht selbst betroffen ist, wie eben alle Arten von Landwirten, ja, und am Ende ist der Weinbauer ja auch nur ein Landwirt, die diskutieren das nicht weg, die fangen diesen albernen Kram nicht an. Und nun, zu allem Unglück ist ja nun in dieser ganzen, in dieser, finde ich ja, sehr verworrenen Zeit mit irgendwelchen Verschwörungsleuten, also die einmal erklären, dass die, wie heißt die Kondensstreifen in der Luft geheime Botschaften sind und Corona ist auch nur erfunden und gemacht und gibt's gar nicht und die Klima ist auch nur herbeidiskutiert, ist alles Lüge. Das ist eine ganz seltsame Gemengelage, finde ich ganz durchaus also beängstigend. Und dem kann man aber tatsächlich auch nur mit Bildung entgegentreten. Ja, nur jemand, der Bildung gebildet ist und wirklich was weiß dazu, kann ja so jemandem gegenübertreten und sagen, ey Junge, mal en contenance, also ne, Deutschland ist keine GmbH, sondern es ist ein Land. Und mit dem Corona, falls es nicht aufgefallen ist, ne, da ist das ein oder andere passiert. Und das mit dem Klimawandel, der Kollege Trump hat da nicht recht, sondern da haben Wissenschaftler recht, da haben wissenschaftliche Ergebnisse recht, die natürlich von ganz vielen Interessengruppen dann immer irgendwie so halb versteckt oder so nur so mittelveröffentlicht werden. Ja, natürlich ist jeder, der irgendwas verbrennt und damit Geld verdient, also möchte auch lieber dafür sorgen, dass sein Unternehmen als gut und grün und gar nicht so schlimm gilt, ja, in der öffentlichen Wahrnehmung. Also Thema Greenwashing und sowas. Also ganz viele Interessengruppen, die auf dieses Klimathema einwurscheln. Und beim Fußball ist das eben einfacher, ne? Da hast du einfach nur die 5 großen Hersteller, die ihren Krempel verkaufen wollen, und die befeuern das von früh bis spät. Dann hast du die ganzen Vereine, die wollen Tickets verkaufen und Fernsehrechte, die befeuern das auch von früh bis spät. Und dann sehe ich eben diese gut frisierten Jungs, die da im Fernsehen zu sehen sind, mit großen Autos, dicken Yachten, hübschen Mädels, und da irgendwie alle 500 Klischees erfüllen, die mir so einfallen. Und quasi diese Erfolgsstory Fußball dann noch so befeuern. Also das ist eine sehr viel einfachere Welt, einfacher zu greifen, verbunden mit ganz vielen Träumen und mit ganz viel positiver Emotion.
Ja, du hast vor allen Dingen eine Welt, in die du dich flüchten kannst und wo du eine Meinung haben kannst, die mehr oder weniger irgendwie begründbar ist, sei es durch Patriotismus oder was auch immer. Du musst dich mit der Ernsthaftigkeit der Lage der Welt nicht auseinandersetzen und
genau, sehr gut. Du musst dich nicht mit dem wahren Elend auseinandersetzen, sondern kannst dich so ein bisschen
Dann kannst du mal auf andere schieben. Also wenn deine Mannschaft verliert, sind es halt alles Nasenbären, die dann irgendwie
Somit ist halt die Fußball ist quasi die moderne Gartenlaube. Gartenlaube war doch diese Zeitung, die es früher gab, die so schlicht und einfach und positiv geschrieben war, dass das nur gutes Gefühl ausgelöst hat. Und bei Fußball ist dann so die Variante davon. Mhm. Jetzt haben wir ganz lange auf dem Fußball rumgehühnert. Ich hoffe, dass es wird garantiert Zuhörer und Follower und Freunde geben, die das Thema Fußball anders sehen als wir. Ich möchte mich nicht dafür entschuldigen, aber das, wie dann die Verrückten immer sagen, das wird man ja noch mal sagen dürfen.
Ja. Nein, Fußball hat. Also eigentlich mag ich ja Fußball, aber.
Aber, genau.
Nein, Fußball hat, aber genau.
Fußball hat zutiefst seine Berechtigung, ja. Und wenn mein Sohn sagt, der will kicken, dann sage ich halt natürlich. Nee, machst du nicht. Nee, dann wird natürlich Fußball gespielt, weil, wie schon gesagt, das ist so verbindend, ja. Du kommst in irgendein anderes Land, kannst die Sprache nicht, hast so ein paar Jungs, habe ich ganz oft schon erlebt, dann haben wir mit denen Fußball gespielt, ja. Und das ist das Erste, da verbindet man sich, ne. Es ist ein Teamsport und so weiter und nee, wir wollen jetzt diese ganze Finanzdiskussion da nicht aufmachen, was da, worunter der Fußball zu leiden hat, aber das ist eine tolle Seite am Fußball und die tatsächlich unzweifelhaft latent überbezahlten Fußballstars, die dann zu einer gewissen Eigenwilligkeit oder Selbstherrlichkeit neigen, das ist halt in dem Geschäft dabei, gibt es in der Politik auch.
Aber ob sie dazu neigen oder dazu gemacht werden, ist auch noch eine andere Sache, also daher würde ich die vielleicht auch nicht wirklich an den Pranger stecken.
Ich glaube, am Ende werden sie natürlich von dem System dazu gemacht, ne? Wenn du halt zu so einem Star avanciert wirst. Ich meine, ist nicht Cristiano Ronaldo irgendwie einer der größten Insta, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Follower der hat. Irgendwie hat er gefühlt fast so viele wie Instagram selber. Ich meine, da kann man nur froh sein, dass die alle offenbar gute Berater haben. Aber was für eine Meinungsmacht die letztlich verkörpern. Also wenn der da irgendeinen Bums schreiben und veröffentlichen würde und sich an irgendeiner politischen Diskussion beteiligen würde, das erreicht ja dann tatsächlich so gut wie alle. Ja, krass.
Oder man eine Flasche von links nach rechts stellt.
Die Cola-Flasche war es, ne? Coca-Cola war das,
glaube ich. Genau.
Hammer.
Und der Aktienkurs ist gesunken bis zum Umfallen. Also da... So, ja, wär's schöner, wenn er vielleicht irgendwie unser Klima-T-Shirt anziehen würde und vielleicht dafür ein bisschen mehr,
das stimmt,
Bewusstsein aufleben lässt.
Ja, also, siehst du, guck mal, aber dann hast du wieder Menschen, die machen das, ja, also Sebastian Vettel, Formel-1-Fahrer, der wirbt dafür, auch für nachhaltiges Handeln, für hebt dann auch Müll auf und so, und dem wird so sofort Bigotterie vorgeworfen, wenn er nur weil er halt ein Rennfahrer ist, sich für die Umwelt engagiert. Er sagt, das ist halt mein Sport. Aber es ist doch, alles ist besser als nichts zu machen.
Ja.
So, in diesem Sinne würde ich sagen, bevor hier unsere Quote noch nach unten geht, weil wir so ewig vor uns unten, denn in der Kürze liegt ja die Würze, wollen wir uns im Guten alle voneinander verabschieden und bis zum nächsten Mal sagen. Silvio, was sagst du?
Danke, dass du die Kurve gekriegt hast.
Ja, ich habe jetzt lange dran gefrickelt. Also, tschüss, Leute.